ich denke mal, mit meiner ganzen Lebensgeschichte, die ich habe, treffe ich vielen Menschen oder auch gerade die Schulklassen mitten ins Herz.
Willkommen zu Chaos im Kopf, dein FASD-Podcast. Mein Name ist Wolfgang. Hier gibt es Geschichten von direkt oder indirekt Betroffenen und Informationen, die nützen, um gelassener mit FASD zu leben. Eine von zwei Interviewgästen in dieser Episode kennen wir schon. In der Episode C17 haben wir über Mütter von Menschen mit FASD und auch Frauen mit FASD, die selber Mütter sind, gesprochen. Meine Gästin arbeitet beim Berliner Sonnenhof mit Erwachsenen und eben auch mit Müttern. Ich begrüße Kathleen.
Hallo.
Hallo. Aus dem letzten Thema ergab sich direkt das Thema Prävention. Da hat man dann ja mit zukünftigen Müttern zu tun. Wenn solche Infoveranstaltungen gemacht werden, ist wie selbstverständlich eine junge Frau dabei. Sie kann aus eigener Erfahrung mit FASD zu leben sprechen. Ich begrüße Milene.
Hallo.
Hallo Milene. Stellen wir uns mal vor, das ist jetzt eine Veranstaltung zur Prävention von FASD. Und hier, ich bin jetzt eine Schulklasse mit 16-Jährigen. Und wer von euch beiden würde jetzt anfangen?
Eigentlich die Chefin vom Haus am Hanger. Ja. Und dann wäre Marco dran und dann ich und dann Kathleen.
Okay, und
also das ist dann so die Reihenfolge.
Irgendwie dann spannend.
Also es gibt einen Auftakt sozusagen.
Ja.
Ja. Es gibt einen Auftakt, wo man erstmal ganz allgemein über das Thema Prävention spricht. Was stellen sich die Schüler unter oder Schülerinnen unter Prävention vor und welche Themen berühren sie, um überhaupt erstmal eine Idee zu bekommen, in welchem Zusammenhang Drogen oder Alkohol Auswirkungen haben können. Und im seltensten Fall kommen die Kinder halt selber darauf, dass selbst Ungeborene schon betroffen sein können und sozusagen ein Thema von Prävention sein können. Und dann weckt man erstmal schon die Aufmerksamkeit.
Ja, und da gibt es eine kurze Einführung.
Genau. Mhm. Und da ist es halt sehr partizipativ, der Ansatz, dass man überhaupt erstmal die Kinder abholt von dem, wo sie stehen, was sie sich vorstellen, was bedeutet für sie Prävention und welche Bereiche betrifft es. Und dann kommt man irgendwie darauf, Alkohol, wo schädigt Alkohol und wann schädigt Alkohol? Und wie gesagt, also in wenigen Klassen kommen die Kinder selber drauf, dass auch Kinder im Mutterleib schon geschädigt werden können. Und wenn die denn da drauf gekommen sind oder wenn sie vielleicht auch nicht darauf kommen, dann kommt sozusagen Milene ins Boot und berichtet dann sozusagen, wie es ihr geht. Aber wir haben halt noch einen anderen jungen Mann mit dabei, der auch berichtet, weil er so einen fixen Rahmen hat, wie er spricht und immer das gleiche Setting braucht, was wir ja kennen von FASD. Ja. Lassen wir ihm den Vortritt, damit es keine Unwägbarkeiten oder keine Veränderungen gibt, weil das immer der gleiche Einstieg ist. Dann fängt er an und Milene ist halt sehr flexibel und kann sich sozusagen auf das Gegenüber einstellen. Ja, und sie greift dann alles auf, was noch offen ist.
Mhm. Ja, und stellen wir uns mal vor, Marco heißt der andere, oder?
Ja.
Hat jetzt auch aus seiner Geschichte erzählt und dann kommt Milene an die Reihe. Wie würdest du denn einsteigen?
Ja, ich stelle mich erstmal vor, also Milene, bin 28 Jahre alt, habe vor kurzem erst die Diagnose bekommen von FASD und lebe jetzt mittlerweile seit 2 Jahren hier. Das erste Jahr war doch ziemlich schwer für mich, hatte ich halt oft Depressionsanfälle gehabt und musste erstmal mit mir selber irgendwie klarkommen.
Ja.
Und ja, Das war dann halt schon so schlimm, dass ich dann halt tagsüber nur im Bett lag und geweint habe und die Betreuer wirklich zu kämpfen hatten. Und jetzt habe ich mich hier schon so ein bisschen eingelebt und versuche so ein bisschen auch den Betreuern unter den Arm zu greifen.
Mhm. Ja. Ja, und dann würde Kathleen kommen, habe ich eben gehört.
Ja, dann kommen meistens Fragen. Also Marlene beschreibt dann noch ausführlicher, wie das ist, ein Leben mit FASD, was es in ihrem Alltag bedeutet, wo sie dann halt gerade als Betroffene von diesen fetalen Alkoholspektrumstörungen das zu vermitteln, was es macht und was der Unterschied ist zu einem Leben ohne FASD. Und dann kommen erstmal die Fragen. Wir lassen dann erstmal Raum für Fragen an die Schüler und Schülerinnen. Die stellen dann auch gerne Fragen und ich ergänze dann halt einfach das, was noch nicht genannt worden ist oder was auch noch damit zu tun hat.
Mhm. Habt ihr da richtig einen Fahrplan auch gemacht, was irgendwie so Punkte sind, die vorkommen sollen? Oder so eine Art Konzept?
Der Fahrplan für mich ist natürlich, dass ich versuche, die Erkrankung oder Behinderung so plastisch wie möglich darzustellen. Es sind ja meistens auch Lehrer da und wir wissen ja, dass in jeder Schulklasse wahrscheinlich jemand dabei ist, der mit FASD zu tun hat oder vielleicht sogar selbst betroffen ist. Und dann ist das einfach, die Lehrer da abzuholen, wie ein Schulalltag zum Beispiel ist für jemanden mit FASD. Und für die Schüler halt dann, was es für sie macht. Ich beschreibe dann Situationen, von denen ich ausgehe, dass wenn jemand dabei ist, der das kennt. Und manchmal kommen sogar Schüler oder Schülerinnen, die sagen, das habe ich auch, das kenne ich auch. Aha, so. Oder manche outen sich sogar und haben gesagt, ich habe die Diagnose auch, ich lebe im Heim oder ich bin bei Pflegeeltern. Und das ist ganz spannend, weil die auf einmal einen ganz anderen Stellenwert kriegen. Sie sind auf einmal Erfahrungsexperten in der Runde.
Ja.
Und die anderen kriegen auch nochmal ein anderes Bild und ein anderes Verständnis dafür, wo halt manche Sachen schwieriger sind oder wo Kommunikationsverläufe nicht so gut gestaltet werden können, weil Verständnis fehlt oder weil diese Informationsverarbeitung die Störung sich zeigt. Und dann gibt es auch ein großes Aha bei den Lehrerinnen, die auf einmal ganz stutzig werden und denken, okay, wenn ich dann sage, ja, der Schüler oder die Schülerin braucht halt diesen oder jenen Umgang, kleine Gruppen, vielleicht mal ein Einzelsetting, um eine Prüfung oder eine Abfrage zu machen. Davon berichtet Marco zum Beispiel, dass die Lehrerin bei ihm einmal festgestellt hat, dass wenn sie ihn testet in einer einzelnen Situation, 1:1, dass er ganz andere Prüfungsergebnisse oder Klausurenergebnisse bringen kann, als in einer überfordernden Situation mit Stress, mit Lärm drumherum. Manchmal machen wir so kleine Übungen mit den Schülerinnen und Schülern, lassen sie die Schuhe umziehen, sodass sie die Schuhe auf die andere Seite der Füße ziehen. Und dann sage ich, so ein Missempfinden, könnt ihr euch vorstellen, so geht es manchen Menschen mit FASD den ganzen Tag. Dass sie immer das Gefühl haben, irgendwas stimmt nicht, irgendwas ist falsch oder irgendwas beansprucht meine Aufmerksamkeit permanent und deshalb macht es das eben anstrengender oder die Uhr mal ans andere Handgelenk. Und den Auftakt oder wenn ich dann beschreibe, dann versuche ich das noch bildlich darzustellen, indem ich dieses Ei und Alkohol zusammenbringen deutlich mache, wie Zellen zerstört werden. Ne? Also wie Eiweiß sich zersetzt oder angegriffen wird. Und das ist sozusagen so ein plastisches Bild, dass eine ehemalige Alkoholikerin, die dabei ist bei uns in dem Setting, ganz erschüttert war und gesagt hat, ich glaube, jetzt weiß ich, warum ich Fehlgeburten hatte. Jetzt verstehe ich auch in meinem eigenen Leben, warum Sachen nicht gelaufen sind. Also häufig sind es die ganz direkten Sachen, die Leute erreichen und was auch hängen bleibt.
Ja, so. Ja, Milen, gerade haben wir ja so eine Situation, wo ihr in der Schule dann so eine Präventionsveranstaltung macht. Das wird dich wahrscheinlich auch sehr an deine Schule erinnern. Vielleicht bist du auch im Moment noch irgendwo in Ausbildung oder so.
Nein, im Moment gar nicht.
Im Moment nicht, aber was kommt dir denn da in den Kopf an? Irgendwie Probleme, die du in der Schulzeit hattest?
Sehr viel. Also ich wurde sehr viel gemobbt auch. Und war kaum eigentlich in der Schule. Also ich bin nie hingegangen. Und wenn ich mal da war, wirklich nur zur dritten, vierten Stunde. Und bin dann aber auch nach dem Unterricht dann gleich wieder abgehauen, weil ich keine Lust hatte. Und bin auch nicht da geblieben. Also ich bin dann immer woanders hingegangen und bin dann mit Freunden weggegangen, als Schule zu machen, weil es zu anstrengend war und ich auch keinen Kopf dazu hatte.
Also eher das Anstrengende war das. Quasi Überforderung.
Ja. Auch.
Und dann hast du den Weg des geringsten Widerstands genommen und bist einfach spät gekommen oder gar nicht oder weggegangen.
Genau. Genau.
Das heißt, eigentlich fiel Schule aus.
Ja, genau. Also, ja. Da ich ja da noch nicht wusste, was mit mir eigentlich ist, ja. Und ich das erst vor knapp 2 Jahren erfahren habe, aber da schon der Weg oder meine Laufbahn ziemlich kaputt war, weil ich 9 Wochen in der Klinik war und habe halt alles verloren, die Wohnung, meine Eltern hatte ich damals verloren, hatte keinen Kontakt mehr, habe mein Kind abgegeben, bin auf der Straße gelandet, hatte Alkoholproblem, hatte Drogenproblem, bin dann auch ziemlich tief abgerutscht in der Alkohol- und Drogenszene. War dann halt 9 Wochen zur Therapie im Krankenhaus gewesen, weil ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, so kann es einfach nicht mehr weitergehen. Ich muss noch meinen Ruder rumreißen und muss versuchen, noch das Beste rauszuholen.
Das war wahrscheinlich so richtig am Nullpunkt, ganz unten, oder?
Genau, und dann hatte ich halt Kathleen kennengelernt. Dann kam diese Übergabe von Neustadt zum Sonnenhof, noch in der Klinik. Und es war dann schon schwer gewesen. Und dann war ich halt in dem Zeitpunkt noch bei meinem Freund gewesen, der jetzt mein Ex-Freund ist. Hab da noch so teilweise gelebt, habe mich aber da auch total überfordert gefühlt und unterdrückt. Und nach ganz vielen Gesprächen mit Kathleen habe ich dann irgendwann verstanden, dass es so nicht mehr geht und dass das alles gar nicht meine Schuld ist. Dann bin ich hierher gekommen und wie gesagt, das erste Jahr war total schwer.
Und dann, wann hast du dann die Diagnose bekommen, dass das mit
Alkohol... Die habe ich mit 26 bekommen.
Also als du gerade dann in den Sonnenhof dann kamst.
Ja, so mit 26,5 habe ich die dann bekommen.
Ja, und ich kann mir vorstellen, da ist wirklich irgendwie mehr als ein Groschen gefallen, dass du dann so langsam begriffen hast, dass so deine ganzen Schwierigkeiten zumindest auch damit zu tun haben, dass deine Mutter eben Alkohol getrunken hat während der Schwangerschaft, ne?
Ja.
Ja, und war das dann eher so eine Erleichterung oder war das, oh Scheiße, jetzt habe ich lebenslang auch so eine Diagnose und so eine Behinderung?
Teils wusste ich ja schon, dass ich halt Matheproblem habe und Deutsch und dass ich FASD habe, habe ich bis dahin noch nie gehört. Wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Das war dann doch schon so ein kleiner Schlag gewesen. Aber ich glaube, das hat sich nach 1-2 Wochen konnte ich damit eigentlich ganz gut umgehen und nach ganz vielen Gesprächen weiß ich, dass das halt alles nicht meine Schuld ist und konnte mich jetzt darauf einstellen und damit lernen, umzugehen. War zwar nicht leicht, aber ich habe es geschafft.
Ja. Ja, und ich finde das total mutig, dass du da so offen jetzt mit umgehen kannst. Das zeigt ja auch schon, wie viel du da auch schon dran gearbeitet hast an dir und an deiner Entwicklung und so weiter. Also, dass du das nicht irgendwo ganz weit noch in irgendeinen Kasten stecken musst bei dir, sondern da so offen mit umgehst. Also, habe ich echt großen Respekt.
Ja. Mhm. Danke.
Und in euren Präventionsveranstaltungen, jetzt hatten wir so ein Beispiel Schulklassen, das sind ja wahrscheinlich noch ganz andere Gruppen, wo ihr seid. Ich hatte da auch mal von irgendeiner Senatsgruppe gehört.
Ja, genau. Es gibt bei uns in Spandau den Arbeitskreis Barrierefrei. Und da sitzen halt viele verschiedene Verbände und Multiplikatoren zusammen und beschäftigen sich halt mit dem Thema Menschen mit Behinderung und wo gibt es Barrieren hier und wie sind die abzubauen, wie kann man sich besser vernetzen, koordinieren. Und da sind immer wieder verschiedene Themen, die sozusagen auf die Tagesordnung kommen und nochmal genauer betrachtet werden, um sich auch gegenseitig da mitzunehmen. Und da wurde ich halt auch nochmal gefragt, vielleicht zum Thema FASD was vorzustellen. Und ich habe immer ganz große Hemmungen, nur über die Menschen zu sprechen und denke, das geht nicht mehr. Also es macht man einfach nicht, es geht nicht mehr. Und habe dann Milene gebeten oder gefragt, mitzukommen und habe sie als Erfahrungsexpertin sozusagen auch an erste Stelle gestellt und habe gesagt, bitte berichte mal, wie es ist. Erzähle du, was ist FASD und ich kann ergänzen. Und das Angenehme daran ist halt, es kommen ganz schnell Fragen, die die Leute mitbringen, die Leute zu dem Thema haben. Wir brauchen denen nichts erzählen, was sie A schon wissen oder B nicht interessiert, sondern es ist immer gut, wenn Leute aus einer Veranstaltung rausgehen, die dann ihre Fragen beantwortet bekommen haben. Und dann ist halt dadurch ganz viel Raum für Fragen. Es ist alles super niedrigschwellig und die meisten Fragen kann Milene am besten beantworten. Und wenn irgendwelche Fachfragen für wieso, weshalb, warum im Hintergrund stehen, die beantworte ich dann. Aber ansonsten geht es halt wirklich um den Austausch. Was braucht jemand mit FASD und welchen Umgang und wo sind Barrieren aus dem Weg zu räumen und wie kann am besten Teilhabe ermöglicht werden. Das ist natürlich dann eher die Frage der Leute, die schon mit Menschen, die FASD haben, umgehen. Das ist dann weniger der Präventionsansatz. Und das Gleiche gilt halt auch für Ämter, ne? Also wenn man wir haben das auch schon in dem Lehrerkollegium gehabt oder wenn beim Sozialamt oder bei der Polizei Anfragen sind, einfach, damit die Leute lernen, einzuordnen, warum entstehen Straftaten, warum funktionieren Termineinhaltungen nicht oder warum können Leute irgendwelche Formulare nicht verstehen und werden säumig. Und das, also dieses für Verständnis werben, ist halt auch ein ganz großer Punkt. Und bei den Fachkräften, es gibt ja eine Fortbildungsreihe für Fachkräfte, für FASD-Fachkräfte. Da sind Milene und Marco und mittlerweile Dana halt auch ganz aktiv und teilen ihren Alltag.
Ja, ich glaube, dass neben der Information und irgendwie Fragen beantwortet kriegen, einfach das Emotionale da auch eine ganz wichtige Rolle spielt, eben auch bei den Profis, bei den Sozialarbeitern, bei den Polizisten und so weiter. Ich glaube, da bleibt so ein Thema nochmal ganz anders hängen, wenn man eine Geschichte von Betroffenen gehört hat. Dann entstehen ja Bilder im Kopf und ich glaube, ein ganz anderes Verständnis.
Ja, und auch eine ganz andere Berührtheit. Also wenn ich erlebe, wie diese Schulklassen berührt sind, ja, und viel Tränen in den Augen haben und hinterher gar nicht wissen, was sie sagen sollen im ersten Augenblick oder manchmal sogar geklatscht haben als Dankeschön für die Offenbarung, die sie da erfahren, dann ist das berührend für beide Seiten. Erstens mal ist es eine ganz große Bestätigung. Ich merke ja, wie unsere Referentinnen und Referenten daran wachsen, ja, also wie das sozusagen nicht nur Teilhabe, sondern auch Selbstwirksamkeit ermöglicht, einerseits. Und andererseits, wie man merkt, dass die Schülerinnen und Schüler angerührt werden und interessiert werden für ein Thema, was mir nie gelingen würde. Also ich würde ja nur referieren können über etwas, ja? Ein Vortrag, wie das Lehrer und alle anderen halt auch geben und was die Schüler sowieso den ganzen Tag hören. Und wie selten hören sie denn Erfahrungen von einem Menschen, der einfach aus seinem Leben berichtet. Und mir würden sie sagen, ach, das stimmt ja alles gar nicht. Und ja, wer weiß, was die erzählt. Und wir haben ja das irgendwo anders gelesen. Da wird wieder was ganz anders erzählt. Aber man kann ja einem Menschen nicht seine Erfahrung absprechen. Ne? Man kann ja nicht sagen, das, was du da erlebst und fühlst, das ist so nicht. Und deshalb ist das so viel wirksamer. Und deshalb glaube ich auch, dass jeder Schüler oder jede Schülerin, die aus dem Raum rausgehen, Milen, Dana und Marco nie vergessen werden. Also wenn sie eine Schwangere sehen, ein Glas Alkohol in der Hand, ich glaube, die werden immer die drei vor Augen haben. Und das ist tausendmal wertvoller, als wenn ich denen einen tollen Vortrag halte über das Thema.
Ja. Da nochmal in dem Zusammenhang, das hat gerade schon so ein bisschen angeklingelt, ein Thema, was ich noch ansprechen wollte, an Milen. Wie kann man denn die, ja, gerade die jungen Leute damit erreichen, wirklich die Finger von Alkohol zu lassen in der Schwangerschaft? Du hast ja selber einige Erfahrungen mit Alkohol in deinem Leben gemacht und ja, was kannst du da, was hat dir geholfen? Was kannst du anderen weitergeben?
Ich glaube, man muss für sich selber den Weg finden. Ja klar, ich kann halt nur sagen, dass es halt nicht gut ist und dass es auch Schäden hinterlässt. Aber ich denke mal, jeder Mensch muss ja für sich wissen, was richtig und falsch ist und dass Alkohol auf keinster Weise Probleme oder Sorgen wegmacht, sondern es ist nur für ein paar Stunden und danach sind die ja wieder da. Ich denke mal, mit meiner ganzen Lebensgeschichte, die ich habe, treffe ich vielen Menschen und dann auch gerade die Schulklassen mitten ins Herz. Und ich denke mal, dass das dann immer der Punkt ist, wo die dann darüber nachdenken und versuchen, denn später für sich einen Weg zu finden. Ich glaube, das ist das, was ich sagen kann.
Ja, da triffst du ja auch die jungen Männer, die Jungs, die später auch mal eine wichtige Rolle spielen, ja auch, ne, wenn sie Väter werden. Und wie können sie ihre Partnerin, ihre Frau dann unterstützen, eben auch keinen Alkohol während der Schwangerschaft zu trinken, ne? Bei denen bleibt das ja auch hängen, ne?
Hoffe ich doch mal.
Also die Emilien stellt ja manchmal auch die Frage, warum erzählen wir euch Jungs das? Ihr kriegt die Kinder ja nicht. Und dann ist erstmal betretenes Schweigen und dann kommen dann schon so die Aussagen auch, naja, es wäre schon solidarischer, wenn man dann nichts trinkt oder es... Man muss der Freundin ja dann nichts vortrinken oder sie gar noch animieren, sondern eher unterstützen und begleiten und halt auch den Jungs die Verantwortung in die Hand zu geben, wenn ihr ein gesundes Kind haben möchtet mit der Partnerin später, dann sorgt dafür, dass das Kind nicht geschädigt wird.
Und wie reagieren die Jungs dann in so einem Gespräch?
Na, erst ist so ein bisschen Schweigen, weil sie, glaube ich, erstmal alles sacken lassen müssen. Aber Ich glaube danach, dass sie dann so ein bisschen Einsicht zeigen und dann auch einlenken. Und das, was Kathleen halt gerade eben auch gesagt hat, dass dann halt dann gleich kommt der Unterstützen der Frau und, ja. Aber ob es später noch so ist, das kann man nie wissen. Ob es mit 18, 19 denn immer noch so ist, weiß ich nicht.
Mhm. Ja, aber es kommt auf jeden Fall ja was dazu. Auch ja, gefühlsmäßig oder an Bildern. Also zudem irgendwie junge Leute Party machen und wer verträgt am meisten und sich abschießen und so weiter, ne? Kommt eben auch noch, ja, dieser Teil des Lebens dazu, wie man eben dadurch auch nicht nur sich selber, sondern eben auch andere, eben die Kinder schädigen kann. Ne?
Mhm. Ja. Ja, wir machen halt auch häufig zum Thema und fragen die Kinder am Anfang, was ist das Gute am Alkohol und warum trinkt man überhaupt, warum wird in der Gesellschaft so viel getrunken und wann wird in der Gesellschaft getrunken? Das ist ganz, wir fragen ja auch die Frage, gibt es denn Haushalte oder Familien, wo es gar keinen Alkohol gibt? Das ist dann immer ganz verblüffend. Auch wer von den Kindern schon Alkohol probiert hat, um dann halt zu dem Thema zu kommen, was ist schädlich am Alkohol und wann ist Alkohol schädlich, wann sollte man keinen Alkohol trinken. Einfach auch, um so viel Offenheit wie möglich zu lassen, Offenheit dafür, um mit den Kindern rauszuarbeiten, man muss sich tatsächlich eine Haltung dazu erarbeiten. Ne? Also ohne eine bestimmte Haltung zum Alkohol und die muss stark sein. Weil es ist viel einfacher zu sagen, ja, ich trinke ein Glas mit und sich breitschlagen zu lassen, als immer wieder dem Drängen, ne, dem Drängen standzuhalten und immer wieder gefragt zu werden, ja, willst du denn nicht doch? Und sei doch mal keine Spaßbremse und ein Glas oder nur ein Schluck oder nur zum Anstoßen. Und dass man sich halt ständig rechtfertigen muss darüber und dafür, wenn man sagt, nein, ich möchte jetzt nicht, ich will nichts trinken. Und dafür werben wir halt und dazu ermuntern wir die Kinder auch, dass wir sagen, nein ist ein ganzer Satz und traut euch das. Und wer ist denn so mutig, sich gegen eine Gruppe zu stellen und als einziger nichts zu trinken? Und gibt es jemanden, der dazugehört, obwohl er nichts trinkt? Also einfach so, um Handlungsoptionen mal aufzumachen und Alternativen, dass es auch noch was anderes gibt. Ne? Mhm. Also, dass es nicht selbstverständlich ist, dass immer und überall getrunken wird, auch wenn es so wirkt.
Ja. Ich habe gerade noch ein Ergebnis von einer Untersuchung im Hinterkopf, wo so weltweit geguckt wurde, wie viel Alkohol getrunken wird, auch in der Schwangerschaft. Und da allem voran mit der Häufigkeit von FAS und FASD ist Südafrika. Und wahrscheinlich deshalb, weil unter jungen Leuten da so, auf Englisch heißt das Binge-Drinking, also Komasaufen eigentlich, gang und gäbe ist, ne? Also sich dann richtig abzuschießen und ja, ganz viel Alkohol eben im Blut zu haben, ne? Und wenn das dann eben auch Schwangere mitmachen, dann, ja, gibt es dann eben sehr schwere Schädigungen dadurch so, ne? Und aber auch in derselben Untersuchung hieß es auch, dass ein Viertel der schwangeren Mütter in Europa auch Alkohol trinken, ne? Und das ist, was ihr da an Präventionsarbeit macht, also so ein großes Ding, also wo noch so viel passieren muss, ne?
Ja, vor allen Dingen, es ist ja, man glaubt ja immer, viel Alkohol trinken macht eine schwere Schädigung, wenig Alkohol trinken macht eine leichte Schädigung. Das ist eben nicht so. Das versuchen wir halt auch diesen Gymnasiasten zu vermitteln, ja. Die denken, ja, wir haben ja keine Alkoholiker oder die Alkoholiker, die da sind, werden halt nicht benannt. Aber dass wir dann halt deutlich machen, es sind auch schon geringe Mengen, die schädigen können oder schädigen können. Vielleicht nicht offensichtlich, aber dennoch im Alltag ganz viel Schaden anrichten können. Und das ist ein großes Aha-Erlebnis auch für die Lehrer. Also ich habe da tatsächlich schon Lehrer erlebt, wo sich ein Lehrer hinstellt und sagt, ja, aber es gibt doch die Plazenta-Schranke und da geht doch gar kein Alkohol ins Blut. Und wo ich sagen muss, doch, es geht, vielleicht toxische Stoffe werden weggehalten, aber Alkohol geht leider ins Blut und ernährt sozusagen das Baby in dem Maße mit, bis das Blut wieder ausgetauscht wird. Also das ist alles sehr befremdlich, wenn dann solche Infos noch vermittelt werden. Und wir können halt die Schüler nur befähigen und ihnen Infos an die Hand geben und Argumentationen an die Hand geben und zu Hause mal nachfragen und auch mutig zu sein und zu sagen, Mensch, wenn da jemand schwanger ist, das kann einfach Schäden auswirken. Wir sagen zu den Schülerinnen auch immer, was ihr jetzt wisst, das wissen die meisten Leute da draußen nicht. Also erzählt das ruhig weiter und erzählt es auch euren Eltern, weil es ist, jeder Einzelne, der darüber spricht, ist sozusagen wertvoll und trägt diese Informationen hinaus in die Welt.
Ja. Und ich hoffe ja, dass auch dieser Podcast ein Stück dazu beiträgt, dass auch andere sich da aufmachen. Auch gerade so, ja, ich denke, mit selber Betroffenen und eben den Profis zusammen, da dann eine Sprache zu finden, die Leute, gerade die jungen Menschen ja auch zu erreichen, ne? Das ist wahrscheinlich die wichtigste Gruppe erstmal auch, dass die auch da was von wissen, wenn eben Schwangerschaft oder so oder mögliche Schwangerschaft auch da ist. Also da hoffe ich, dass das ansteckend wirkt geradezu. Da nochmal eine Frage an euch. Wie motiviert ihr euch eigentlich zu dieser Arbeit? Also wahrscheinlich ist auch ein Teil, dass das auch irgendwie Spaß macht, oder?
Spaß macht es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie ich mich motiviere. Also ich stehe einfach morgens auf und da ich ja immer gefühlt 10 Stunden früher aufstehe und dann Zeit habe, mich zu ordnen und mich fertig zu machen, spiele ich dann halt auch schon gewisse Fragen im Kopf ab und bereite mich da drauf ein bisschen vor. Und es gibt Tage, da läuft es ganz gut. Es gibt aber auch Tage, da läuft es gar nicht oder ich bin einfach total neben der Spur und weiß gar nicht, was ich sagen soll. Denn es ist halt nur 3 Sätze und dann ist es auch wieder fertig. Das kommt immer so auf den Tagesablauf an, wie es einem dann auch geht oder ob man dazu bereit ist, es zu sagen oder auch nicht. Und wenn nicht, dann ist es auch in Ordnung, dann ist gleich der Nächste dran. Oder ich sage, nee, heute mache ich nicht, heute ist es mir zu viel. Ich habe kaum geschlafen oder ich kann das gerade nicht. Dann bleibe ich auch zu Hause und versuche, mich hier zu beruhigen.
Ja, das
habe ich so noch gar nicht erlebt.
Entschuldigung, ja, bitte.
Das habe ich so noch gar nicht erlebt. Ich glaube, das spielt sich gerade alles bei Milene im Kopf ab. Die Eventualität, dass sie das ja alles machen könnte, weil Milene ist noch nie ausgefallen und Milene hatte noch nie einen Aussetzer. Und dass sie nur 3 Sätze gesagt hat, das stimmt auch überhaupt nicht. Ich glaube, das fühlt sie nur so, weil sie mittlerweile so einen hohen Anspruch an sich hat.
Ja, das auch.
Also du stehst das schon ganz gerne auf der Rampe.
Nee, nicht wirklich. Ich bin auch mal zufrieden, wenn nichts ist.
Ach so.
Ich glaube wirklich, Milene sieht eher die Notwendigkeit. Also sie hat noch nie gesagt, nee, mache ich nicht. Also wirklich noch nie, habe ich noch nicht erlebt. Und dass sie aufgeregt ist oder dass sie Angst hat oder so, wie gerade eben, dass ihr die Stimme zittert. Ja, das vielleicht, aber es ist immer gut geworden. Also auch wenn sie hinterher gesagt hat, ich war heute gar nicht gut, die Klasse war erfasst, es gab viele Fragen und es gab ein Gespräch. Vielleicht war der Fahrplan, den Milene im Kopf hatte, nicht so abgespult, wie er dann sozusagen vorgestellt war. Aber ich bin jetzt ganz verblüfft. Ich glaube, das sind ihre Ansprüche.
Aber nichtsdestotrotz ist es ja super, dass ihr da ein kleines Team aufgebaut habt, ne? Wo auf jeden Fall immer jemand zur Verfügung steht dann.
Ja.
Mhm. Und das auch noch so ein bisschen aus mehreren Perspektiven auch mal erzählt werden kann. Und so, ja.
Ja, da gibt es jemanden, der hat eine ganz gute Laufbahn, schulische Laufbahn, aber dafür ganz andere Schwierigkeiten im Alltag, im Umfeld. Dann gibt es jemanden, der super eloquent ist, was die ganzen Fachinformationen geht und die alle runterspulen kann. Und dann gibt es jemanden, der sich ganz doll öffnet und ganz viel aus dem tiefsten Innersten berichtet. Und das, die Mischung ist einfach toll.
Hm. Ja. Wahrscheinlich kriegt ihr jetzt Buchungen aus dem ganzen Bundesgebiet oder deutschsprachigen Raum, inklusive Schweiz und Österreich.
Also ich muss mal sagen, wir haben in den letzten Jahren wöchentlich eine Veranstaltung gemacht. Wenn man so bedenkt, ungefähr 25 bis 30 Menschen erreicht, das sind ungefähr 1000 Leute im Jahr und das seit 7 Jahren. Also wir haben schon eine Menge Leute erreicht.
Ja,
genau.
Super.
Das ist schon toll.
Und ihr seid da richtig Profis geworden auch.
Ja.
Ja, super.
Ja, das ist schön.
Ich hatte eigentlich schon meine letzte Frage eben gestellt nach der Motivation. Vielleicht kannst du, Kathleen, noch mal was zu deiner Motivation sagen.
Ja, meine Motivation ist es, es ist einfach so traurig, dass immer noch so wenig Leute interessiert sind, dass so wenig Lobby für Menschen mit FASD da ist, obwohl dass die Betroffenen sind, die nichts dafür können und ja wirklich auch gesellschaftlich geschädigt sind, ja, gesellschaftlich und persönlich von einem anderen Menschen geschädigt worden und dass Gesellschaft da keine Verantwortung übernimmt und ganz, ganz viel Anstrengung unternimmt, um das zu verhindern, das finde ich irgendwie ganz bedenklich und deshalb ist es mir ein ganz großes Anliegen, ganz viele Menschen damit zu erreichen und um Forderungen aufstellen zu können, dass zum Beispiel da viel mehr darauf geachtet wird, dass tatsächlich jede Schwangere aufgeklärt wird und wirklich umfassend aufgeklärt wird über diese Art von Behinderung, dass im Grunde genommen jedes Schulkind davon erfahren müsste und nicht nur ein paar interessierte Klassen und dass das in die Lehrbücher aufgenommen werden müsste und dass es einfach nur noch ganz wenig Menschen gibt, die vielleicht davon betroffen sein müssen, aber nicht mehr so viele. Also weil wir als Gesellschaft da überhaupt keine Verantwortung übernehmen. Und deshalb ist es mir so ein großes Anliegen.
Ja. Ja, vielen Dank an euch beide, also für eure Arbeit auch und die Eindrücke, die wir jetzt in diesem Podcast auch mitnehmen können. Und ich hoffe, dass das andere ansteckt, auch ähnliche Veranstaltungen. Weiß gar nicht, wie nennt ihr das? Präventionsveranstaltung? Klingt so ein bisschen...
Ja, Präventionsveranstaltung, ja, ganz
doch.
Banal.
Okay. Ja.
Ja, Milen und Marco und Dana kann man sich auch angucken auf der Webseite vom Fachzentrum, vom Evangelischen Verein Sonnenhof. Und die sind auch für Anfragen auch immer da und sind interessiert. Das hast du ja selbst erlebt, schon gesehen medial, dass sie da ganz gut aufgestellt sind. Im Funk und Radio bei dir und im Fernsehen und überall. Ganz
schön. Da gibt es ja ein paar Links zu verschiedenen auch Fernsehaufnahmen und so weiter. Das können wir auch gerne in die Shownotes stellen, also auf meiner Webseite. Und die ist zu erreichen unter chaosimkopf.info/c20. chaosimkopf.info/c20. Und falls du, liebe Hörerin, lieber Hörer, es nicht schon getan hast, trage dich in die E-Mail-Liste ein. Das kannst du direkt unter chaosimkopf.info tun. Danke für deine Aufmerksamkeit und danke an Milen und Kathleen für dieses Gespräch. Es war mir eine Freude.
Mir auch. Danke, lieber Wolfgang.
Ja, tschüss.
Tschüss.